Ja, herzlich willkommen bei der Folge Nummer 6 von The Real Pain. Ja, uns beschäftigt gerade ein Thema im Bereich Handelsimmobilien. Das haben wir sehr intensiv diskutiert letzte Woche und haben gesagt, na, das wäre doch eigentlich dann ein guter Anlass, das Thema Handel oder Handelsimmobilien und alle Herausforderungen und Pains, die damit aktuell zusammenhängen, ja, eine Folge darüber zu machen.
Wir haben nämlich letzte Woche ein Objekt zu bewerten gehabt, ein gemischt genutztes Objekt also an einer High Street, aber eher schon Nebenlage auf dieser High Street. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber meiner Meinung nach ist das nicht mehr, da wo dieses Objekt liegt, das ist jetzt nicht mehr die klassische Einkaufslage, sondern es war schon eher ein bisschen weg
Nicht am
vom Schuh.
Bullmarkt.
Nein, natürlich nicht am Kuhmarkt. Aber ja, dennoch. Und da haben wir heute eine Diskussion gehabt. Es ist sehr, sehr viel in dieses Objekt investiert worden. Es ist auch eine Handelsfläche, eine sehr große Handelsfläche drinnen, die von einem namhaften Mieter gemietet wurde und auch sehr viel investiert wurde in diese Handelsfläche, wo wir dann auch lange überlegt haben, was ist der nachhaltige Mietzins für diese Fläche, weil in dieser Größe wirst du die kaum mehr vermietet kriegen. Das heißt, du kannst es dann nur kleinteilig vermieten und dann in Wirklichkeit nur, also die Handelsfläche erstreckt sich über Untergeschoss, Erdgeschoss und erstes Obergeschoss. Und in Wirklichkeit, wenn's das noch einmal neu vermieten müsstest, könntest wahrscheinlich nur mehr das Erdgeschoss vermieten, weil, wie wir wissen, in den High Streets Untergeschoss und erstes Obergeschoss sind ja nicht mehr gefragt. Die werden ja ständig umgenutzt. Siehe ja die ganzen Baustellen.
Genau, und in der guten alten Zeit, wenn ich das so sagen darf, war das halt so, ich weiß das auch von sehr prominenten großen Shoppingcentern, also jetzt nicht High Street Retail, aber dort war es ähnlich, da gab es echte Wartelisten, sozusagen Mieter, gab viele Markteintritte und es gab regelrechte Wartelisten an Mietern. Das heißt, der Job war eigentlich nur zu sagen, na gut, wie ist die nachhaltige, wie ist die Miete dort, wem könnte ich das vermieten, da gibt es die und die Interessenten, setze ich das an. Und wir stellen uns halt zunehmend die Frage, wie du richtig gesagt hast, wer befüllt leerstehende Flächen? Also in dem Fall gibt es ja einen Mieter, aber was ist die echte Benchmark? Und wer drängt wirklich so in den Markt, dass du sagst, du hast wirklich dort eine Reihe von Vergleichsansätzen?
Ja, und vor allem eine Nachnutzung.
Eine
Genau.
Nachnutzung. Ja, und das sind natürlich sehr brennende Themen, die wir besprechen wollen. Und dazu haben wir uns den Michael Oberweger eingeladen und freuen uns sehr auf seine Sichtweisen und Painpoints und auch Chancen diesbezüglich.
Hallo Michael, es freut mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Wir begrüßen heute Michael Oberweger. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, was ihr so macht, wie deine immobilienwirtschaftliche Laufbahn war und ist und was deine aktuellen Painpoints sind.
Sehr gerne, Sandra. Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ihr an mich gedacht habt und mich eingeladen habt. Mein Name ist Michael Oberweger. Ich bin ausgebildeter Raumplaner, habe dort auf der Uni eine sehr breite ja, Ausbildung im Bereich Regionalforschung, Standardplanung und Verkehrsplanung der Themen genossen. Konnte das dann vertiefen. Meine erste große Station war bei Regioplan. Ich war dort mehrere Jahre Head of Consulting. Wir haben uns beschäftigt mit Expansionskonzepten und Standortanalysen von Händlern, von Entwicklern von Westeuropa bis ins östlichste Russland. Eine sehr, sehr spannende Tätigkeit in einer Phase, wo von Wien aus sehr viel expandiert wurde nach Osteuropa
Zwischen 2005 und 2008, oder?
ja, absolut unglaubliche Erfahrungen, unglaubliche Reisen, die ich dort gemacht habe. Das war spannend, war dann, wie dann meine Kinder auf die Welt gekommen sind, ein bisschen anspruchsvoller, weil einfach die Reisen so umfangreich waren. Ich war dann auch froh, dass ich die Gelegenheit hatte, die Comfort mitzubegründen in Österreich. Die Comfort ist ein ursprünglich aus Deutschland kommendes Unternehmen, das spezialisiert ist auf Handelsimmobilien. Also sowohl die Vermietung von Handelsimmobilien als auch den Verkauf. Und der Schwerpunkt ist Innenstadt. Immobilien. Also wirklich das Einkaufszentrum ist eher dann das Nebenprodukt. Wir konzentrieren uns auf Fußgängerzonen, auf Innenstädte, auch weil es mir von der Ausbildung als Raumplaner am Herzen liegt, wirklich für lebhafte, vitale, heterogene Innenstädte zu sorgen. Und das machen wir mit Leidenschaft, das machen wir mit unserem Team in Wien, aber genauso auch mit einem Büro in Berlin und einem in Leipzig. Wir sind sehr nah am Markt und haben hier auch wirklich auch für Meilensteine gesorgt in der Vermietung in Wien. Zum Beispiel den Manufaktum am Hof, das ist eine unserer schönsten Arbeiten, die wir gemacht haben. Jetzt in der jüngsten Vergangenheit die Nachvermietung von Humanik auf der Kärntner Straße 1, auch eine Fläche, die man wahrscheinlich in seinem Berufsleben genau einmal in die Hände bekommt. Genau, und das erfüllt uns schon mit sehr viel Ehrfurcht, das Vertrauen der Kunden hier zu haben und auch mit Demut, aber auch mit Stolz, wenn wir es dann umsetzen, dann können wir.
Ja, Michi, wir kennen uns jetzt mal nachgedacht beim Herr von ca. 15 Jahren in der Zusammenarbeit für ein großes Wiener Einkaufszentrum. Mindestens 15 Jahre an einer U-Bahn, gelegenes großes Einkaufszentrum. Ich glaube, du bist wirklich sicher einer der Führenden, kann man objektiv sagen, auch in Österreich, der sich immer wieder mit Handel sehr stark beschäftigt hat. Die Sandra hat schon eingangs gesagt, Pain. Ich würde gerne mit den Pains im Bereich Handel vielleicht auch starten. Da hat sich auch wahnsinnig viel geändert. Vielleicht kannst du kurz, vor allem nicht zu lange zurück, aber vielleicht so seit Corona einen kurzen Rückblick machen und jetzt auch aus aktueller Sicht in die Zukunft. Was sind die größten Veränderungen? Und einmal Schrägstrich daraus entstehen natürlich auch, die entstehen aus Pains oft.
Für uns als Makler ist es einerseits traurig zu beobachten, wenn Unternehmen aus dem Markt ausscheiden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich für uns wieder Chancen, Neues zu schaffen, Neues zu kreieren. Gerade in Österreich haben wir ja immer noch auch unbefristete Mietverträge in den Toplagen. Das kennt man in Deutschland zum Beispiel überhaupt nicht. Und da gibt es sehr wenig Wechsel. Eine Krise wie die wir jetzt zuletzt hatten, führt dazu, dass vielleicht doch mal eine Toplage frei wird, wie die vorhin angesprochene. Und man dann Neues schaffen kann, Veränderung schaffen kann und vielleicht für die Kunden, für die Konsumenten die Zone wieder neu anpassen kann.
Meinst du mit Krise jetzt die Rezession, in der wir
sind? Ich meine, anfangen von Covid bis jetzt, muss man eigentlich sagen, der Händler hat ja nicht erst die Zinssteigerungen bekommen, sondern es fängt eigentlich viel früher an. Denn zu Beginn von Covid mit den Beschränkungen der Öffnungszeiten, dann hast du vielleicht aufsperren können, aber nur halb so viele Gäste oder Kunden, die wir begrüßen dürfen, waren wahnsinnige Umsatzeinschränkungen. Sind natürlich teilweise kompensiert worden durch Förderungen, aber im Endeffekt ist das eine einschneidende Phase gewesen, die viele Händler an den Rand des Ruins oder dann in Verzögerung von 2-3 Jahren wirklich in den Ruin getrieben hat.
Ja, aber entschuldige, dass ich da jetzt einhalte, war nicht auch dieser Switch dann zu, weil die Menschen haben ja nicht während Corona weniger konsumiert, die haben halt dann einfach nur online konsumiert. Was sie früher im Handel, im stationären Handel besorgt haben, haben sie sich halt dann einfach zufällig zunehmend online besorgt. Das war natürlich wahrscheinlich danach noch ein weiterer Todesschuss oder verletzender Schuss in Richtung stationären Handel.
Na klar, der stationäre Handel lebt davon, dass du seine Ware dort kaufst, wo das Geschäft ist. Ja? Wenn du ins Geschäft nicht gehen kannst und trotzdem Waren brauchst, dann bestellst du sie. Oder dann bestellst du sie nicht beim österreichischen Händler oder nur zum Teil beim österreichischen Händler, sondern bestellst das beim Logistikcenter auf der grünen Wiese. Das tut natürlich den österreichischen Einzelhändlern weh, weil hier Flächenproduktivität sinkt. Es fließt Umsatz in ein anderes Asset rein. Ist bei Corona wahrscheinlich ein bisschen überproportional ausgeschlagen, hat sich dann wieder ein bisschen reglementiert, weil natürlich Onlinehandel auch nicht alles kann, was der Stationäre kann. Aber in Summe haben hier in dieser Phase Kunden Onlinehandel kennengelernt in einer Geschwindigkeit und in einer Kürze, das hätte sonst wahrscheinlich 10 Jahre gedauert. Bis du so also ältere Menschen, die nicht so affin sind für mobile Geräte, dazu bringst, online zu bestellen, hätte es wahrscheinlich viel länger gedauert. Und da mussten sie reagieren und mussten sich umstellen und war für viele auch angenehm, weil was der Onlinehandel kann, wahnsinnig viel. Er hat nahezu unerschöpfliche Produktvielfalt, hat schnelle Reaktionszeiten, angenehme Lieferungen, hat ein Know-how über KI, über den Konsumenten, da kommt der stationäre Einzelhandel nicht hin.
Man braucht sich ja nur Amazon anschauen, wenn man da irgendwelche Bestellungen macht, Empfehlungen, was würde ich dir, was sind genau auf Basis deiner Käufe, die und die Empfehlungen, was passen dazu?
Also, kriege ich halt immer mal. Und von diesen Hard Facts da hat der Onlinehandel große Vorteile. Und der Stationäre darf da eigentlich nicht wahnsinnig stark abfallen, weil sonst hat er ein Problem. Und
was macht der stationäre Handel dagegen, da nicht abzufallen?
Das erste Thema ist, er muss ähnlich attraktiv bleiben, was Preise und Verfügbarkeit von Produkten betrifft. Und er muss seine Funktion anpassen. Er kann niemals der Preisführer sein, er kann niemals der mit der größten Auswahl sein. Aber er kann vielleicht der Punkt sein, wo man andere Elemente bekommt, die der Onlinehandel nicht bietet. Und das sind vor allem Erlebnisse, das sind Emotionen, das ist noch eine vertiefte, bessere Beratung als über Kundenrezessionen. Und da muss auch der Einzelhandelsstandort weg von reiner Versorgung zu einem Entertainment oder zur Bühne werden. Man sagt ja das Geschäft oder das Gastronomie als dritter Ort, als Bühne. Und genauso muss man auch das Einzelhandelsgeschäft sehen. Wenn ich dort nur Regale mit 24 gleichen T-Shirts habe, dann habe ich ein Thema. Ich muss das inszenieren, ich muss zur Bühne werden, ich muss den Kunden begeistern, ich muss dafür sorgen, dass er wiederkommt, weil das Erlebnis, dort einzukaufen, ihn erfüllt, ihn emotional berührt und es einfach einen Mehrwert bietet gegenüber dem Onlinehandel. Und da können natürlich Markenhersteller, Luxusartikelhersteller viel besser mit diesen Themen umgehen als mittelpreisige Bekleidungshändler, dem die Positionierung dafür fehlt. Du brauchst eine starke Marke, du brauchst einen starken Auftritt, damit die Leute auch attracted werden, dorthin zu gehen.
Ergänzungsfrage noch zum Themengebiet Handel. Ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass insbesondere Mode, Bekleidungshandel im mittleren Segment Schwierigkeiten hat. Jetzt gibt's aber eigentlich in dieser Retail-Asset-Klasse ja auch noch einen Mitbewerb unter Sub-Asset-Klassen. Stichwort Einkaufsstraße, High Street Retail, Fachmarktzentrum, Shopping Center. Kannst du da etwas sagen, wie sich das verschiebt? Das Thema Erlebnis oder Beratung hast du schon angesprochen. Gibt's irgendwelche sozusagen Moves von den Filialisten, dass sie sagen, sie gehen da lieber in ein Einkaufszentrum oder sie gehen in diesen Standort, ist es komplett unterschiedlich? Kannst du da etwas dazu sagen, wie sich die einzelnen Sub-Asset-Klassen im Handel so entwickeln oder was die Herausforderungen oder Pains dort auch sind?
Ja, also die Klassen sind tatsächlich, wie du sagst, Asset-Klassen haben unterschiedliche Funktionen im Einzelhandel, sprechen unterschiedliche Kunden und Kundinnen an und genauso unterschiedliche Händler, die dort sich wohlfühlen. Ein klar abgegrenzter Markt ist der Luxusmarkt. Wien, Innenstadt, Kohlmarkt, Goldenes Quartier, Tuchlauben, Teile von Graben haben eine sehr hohe Nachfrage gehabt, selbst seit Covid-19. Die Preise sind dort in der Vermietung stabil geblieben, teilweise sogar gestiegen, weil die Markenhersteller es schaffen, ihre Produkte online zu verkaufen und zu inszenieren. Du findest von den Luxusherstellern möglicherweise Fake-Produkte im Internet, aber keine eigenen Online-Shops. Das heißt, sie können sich noch abkoppeln von dem Druck des Online-Handels. Der zweite klare Trend ist, dass neu in den Markt eintretende Unternehmen sich auf wenige Standorte konzentrieren, dafür Top-Standorte. Das heißt im Umkehrschluss, Flächen, die wir jetzt verlieren durch Insolvenzen wie von einem Salamander, einem Delka, einem Alreno, einem vielleicht Palmas, wenn sie Flächen schließen, sie werden ja dort weitergeführt, aber auch Geri Weber, Hallhuber. Wir haben so viele Flächen verloren und Filialen verloren, das können neu eintretende Marktteilnehmer nicht kompensieren. Denn Neueintretende wollen dann wirklich in die beste Lage, wollen dann auch das Geschäft als Bühne nutzen, wollen auch touristisches Potenzial ansprechen. Damit reden wir dann von einem Standort auf der Kärntnerstraße, auf der Marilferstraße, aber nicht auf der Landstraße Hauptstraße oder schon nicht auf der Meidlinger Hauptstraße. Also da gibt's ganz klare Trends, vor allem was große Einzelhandelsunternehmen betrifft, die einen Marktantritt machen.
Große Einzelhandelsunternehmen, die einen Marktantritt machen, fällt mir zum Beispiel Action ein. Für Action wären halt die Flächen, die du jetzt genannt hast, ja nicht durchwegs zu klein. Ne? Ja. Also würden sie dich auch wahrscheinlich nicht in der heiligen Zeit
sehen. Ich habe es eher angesprochen, Unternehmen wie zum Beispiel PopMart. Da haben wir in Deutschland unsere Kollegen der Comfort einen PopMart vermittelt. Das ist ein neues Konzept aus Asien kommen, die verkaufen diese kleinen, lustigen Puppen mit den Zähnen. Ein Trendprodukt. Ja?
Die sind nicht.
Ja? Ich habe auch keine. Ich bin auch nicht die Zielgruppe.
Für die Hand.
Aber wenn du in die Innenstadt was Neues bringen willst, um attraktiv zu sein, um Frequenz zu bringen, um neue Kunden, auch junge Kunden hinzubringen, dann brauchst du solche Produkte. Und die brauchst du auch in den besten Shoppingcentern. Und die suchen dann aber auch nur diese Lagen. Wenn man zu einem Action gehen, hat wieder eine andere Funktion. Der sucht nicht den Konsumenten, der auf der Kärntner Straße ist, sondern der will in die Versorgung gehen. Und dann ist es für ihn ganz entscheidend, dass er einen kosteneffizienten Standort bekommt. Und jeder Fachmarktzentrumstandort ist dann auch in Konkurrenz mit Shoppingcentern. Denn für den Einzelhändler ist es komplett egal, ob er jetzt seine Standardkosten Miete plus ein bisschen Betriebskosten wie im Fachmarktzentrum hat, oder er hat halt hohe Betriebskosten in einem Shoppingcenter, das, also wohin er sein Geld ausgibt, ist ihm egal. Aber wer eine hohe Betriebskosten hat wie im Shoppingcenter, dann reduziert ihm das seine Möglichkeit, Miete zu zahlen. Ja. Das ist
Na, der schaut genauso wie der Wohnungsmiete auf die Gesamtsumme.
Auf die Gesamtkosten, genau. Und daher sind schon diese Konzepte wie Action, Woolworth oder ähnliche natürlich Fachmarktzentrumsstandorte ideal geeignet. Du hast wenig Nebenkosten, der Kunde kann direkt vor dem Geschäft parken, schnell hin, schnell weg, kann seine Erledigungen zeiteffizient machen und hat dadurch auch eine Standardkosten, die den Flächenproduktivität angemessen sind.
Aber was würdest du dann, was wäre dann deiner Meinung nach ein Nachfolgegeschäft auf oder ein Nachfolgehändler auf der Meidlinger oder Landstraße, Hauptstraße, wenn ein, weiß nicht, Rustador, Gary Weber oder was auch immer dort weggeht? Was wäre das sinnvollste Angebot, was da jemand bringen könnte?
Was wir im Moment sehen, ist ein verstärkter Trend, von Gastronomen zu expandieren, auch neue Gastronomiekonzepte, die entstehen. Hast aber natürlich in der Innenstadt auch immer die Themen mit den Genehmigungen. Und wenn wir schon von The Real Pain reden, dann kommen wir vielleicht zu einem der Pain Points, das sind die hohen Auflagen und die Genehmigung, die du brauchst, um eine Nutzung zu verändern. Jetzt hast du vielleicht den richtigen Standort, die richtige Immobilie und auch den richtigen Nutzer, der dorthin will. Aber du hast keine Chance, in einem Wohnungseigentumsobjekt eine Gastro umzusetzen, weil du keine Lüftung hinkriegst. Und selbst wenn der Eigentümer bereit ist und er ist 100% Eigentümer des Hauses, dann dauert es 12 Monate, bis du von einer Einzelhandelsnutzung auf eine Gastronomienutzung schwenken kannst. Da überlegt sich der Eigentümer, ob er das mitmacht oder nicht. Es kommt immer mehr dazu, dass die Flächen umgebaut werden zu Gastro, weil auch die Mietpreise, die Gastro zahlen können, steigen. Aber vor ein paar Jahren war es noch so, dass in den guten Lagen der Händler immer mehr gezahlt hat wie der Gastronom. Das ändert sich aber. Es fließt immer mehr Budget vom Haushaltsbudget in die Gastronomie.
Ja.
Es ist ja auch total verständlich. Ja. Du hast bei der Gastronomie Erlebnis, du hast einen sozialen Kontakt. Das Produkt ist nicht substituierbar durch Onlinehandel. Und es verbraucht sich selbst. Ja, du verstoffwechselst das, was du gerade konsumiert hast, und am nächsten Tag ist es weg.
Ja. Hast du es wieder mal.
Genau, wenn du ein Leiberl kaufst, dann hast du das Leiberl am nächsten Tag immer noch im Schrank und beim Essen ist es anders.
Ja, unsere Verwaltung und Bürokratie ist ein echter Pain. Das sind dann die Bauverhandlungen in Wien zum Beispiel, wo 15 Leute kommen aus diversesten Abteilungen, um dann solche Umbauten zu besprechen. Ein Thema würde mich auch interessieren, weil wir das immer wieder besprochen haben, auch gemeinsam. Im Fachmarktzentrumbereich habe ich jetzt tatsächlich schon zweimal auch den Fall gesehen, dass sich Ärzte oder ähnliche sozusagen Branchen ansiedeln, weil es ja von der Erreichbarkeit gut ist, Parkplätze und so weiter. Ist das ein nachhaltiger Trend oder ist das etwas, wo du sagst, das wird eine Spezialsache bleiben? Also konkrete Frage, Fachmarktzentren haben auch einen Pain in den Branchen, die wir schon besprochen haben. Wie siehst du da die Zukunft? Wie gehen die damit um?
Mhm. Fachmarktzentren sind sicherlich ein sehr guter Standort für Ärzte, die barrierefrei Flächen anbieten wollen. Der Nachteil, der mit herkommt. Natürlich werden dann die Zentren immer, die Ortszentren, noch weniger wertvoll gemacht. Jetzt haben wir schon die Nutzung von Einzelhandel aus den Ortszentren an den Stadtrand gezogen, nur weil da zufälligerweise Kreisverkehr ist und zufälligerweise die Politik diese Fläche umgewidmet hat. Und dann kommen immer mehr zentrumsrelevante Nutzungen raus. Dann kommt eine Bank, dann kommt vielleicht noch ein Restaurant, ein Café dazu und der Arzt. Und plötzlich ist das das neue Zentrum des Ortes. Ist für den Konsumenten super einfach. Er kann schnell hinkommen, er kann gut parken. Aber für die Wohnqualität, Lebensqualität im Ort, in der Gemeinde, in der Stadt ist das natürlich eine nachteilige Entwicklung, ganz klar.
Wir haben ja das Sterben der Ortskerne ist ja nur diesen Painpoint, da reden wir ja schon seit 10, 15 Jahren darüber, dass wir das Problem haben. Aber hat sich deiner Meinung nach da jetzt irgendwas verändert in Wirklichkeit? Ich meine, wir reden natürlich auch mit im Zusammenhang mit EU-Taxonomie und ESG und Nachhaltigkeit über Bodenversiegelung, muss weniger werden. Aber ich habe das Gefühl, wir versiegeln noch weiter ständig irgendwo und bauen irgendwo wieder irgendeinen einen Einzelhändler oder ein Fachmarktzentrum oder sonst irgendwas hin. In Österreich jetzt, glaube ich, nicht mehr so in dem Ausmaß, weil wir haben ja schon die größte Einzelhandelsflächendichte auf die Bevölkerung, ich glaube, europaweit, oder? Wenn ihr das richtig in Erinnerung habt.
Wir haben wahnsinnig viel Verkaufsfläche, ja. Die Versiegelung ist ein großes Thema und es hat mir noch keiner schlüssig erklären können, warum eine Logistikhalle auf der grünen Wiese, nur weil sie Photovoltaik am Dach hat, plötzlich eine Green-Immobilie ist. Für mich ist das das Worst-Case-Szenario, in dem ich das noch belohne, was andere an Fläche verbauen. Und was ist dann mit der Immobilie in 20, 30 Jahren? Ja, dann habe ich die grüne Wiese verbaut, wenn ich jetzt Zentimeter Styropor drauf auch. Ja, genau. Wenn ich das vergleiche jetzt mit nachhaltig gewachsenen Strukturen. Ich nehme den Kohlmarkt her. Der Kohlmarkt hat seinen Namen, weil dort Kohle verkauft wurde vor hunderten Jahren. Dann, weil diese Lage so nahe zur Hofburg war, haben sich dort K&K Hoflieferanten angesiedelt, so wie der Demel. Und diese Lage hat sich immer weiterentwickelt und wurde dann sukzessive zu einer Luxuslage.
Spannend.
Diese Achse, der Kohlmarkt, ist seit hunderten Jahren ein Handelsplatz.
Ja.
Und das ist für mich ESG, weil das ist nachhaltig.
Ja.
Dort passiert Handel, dort passieren Frequenzen, und zwar, weil es eine heterogene Umgebung ist, wo die Sehenswürdigkeiten sind, wo Büroarbeitsplätze sind, wo Menschen leben, wo Menschen gerne sich aufhalten.
Und das ist die Kohle.
Das ist das Nachhaltigste, was es an Immobilien gibt. Wenn ich das vergleiche mit der Logistikhalle auf der grünen Wiese mit Photovoltaik, dann hat das für mich mit ESG herzlich wenig zu tun. Und dieser Aspekt der Lage ist aus meiner Sicht noch viel zu wenig abgebildet in diesen ganzen Kriterien. Denn eine Innenstadt wie Wien, da ist jedes Haus nachhaltig vom Standort her gebaut. Ob das jetzt einen Fernwärmeanschluss hat, der deswegen grün ist, weil obwohl 60% Gas dabei sind, da kann man sich ein Mäntelchen umhängen und über die Kriterien diskutieren.
Ja, voll. Aber das ist halt, glaube ich, das ist ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, Logistik mit der Einzelhandelsimmobilie jetzt am Kohlmarkt. Aber
für mich ist es teilweise das gleiche Produkt,
nachhaltige.
Das eine wird verkauft im stationären Handel und das andere wird über die Logistik distribuiert zum Kunden selbst. Und drum ist es ein Konkurrenzprodukt.
Ja, stimmt.
Das ist vielleicht als Asset-Klasse, werden es verschieden betrachtet, aber für mich, der den stationären Einzelhandel betreut, ist die Logistikhalle natürlich ein Konkurrenzfaktor, der das Produkt auch zum Kunden liefert, und zwar schneller, günstiger, mit auch Nachteil, weil jetzt steht es zwar auf der grünen Wiese, aber verursacht natürlich auch Mobilität und Emissionen durch den Lieferverkehr.
Das ist sehr spannend, habe ich so eigentlich auch noch nie wirklich gesehen. Im letzten Drittel möchte man mit dir auch gerne noch über den Investmentmarkt sprechen. Ihr seid da durchaus auch ja sehr, sehr aktiv. Also Pains, Chancen, ich würde sagen, trifft ja beide Seiten, aber ich will gar nicht vorgreifen. Vielleicht so, was treibt euch herum, eher allgemein gesprochen? Wo sind die Herausforderungen und wo ergeben sich die Chancen daraus?
Passieren jetzt eigentlich überhaupt, gibt es jetzt überhaupt den Investmentmarkt?
Ich würde sagen, wo spielen die? Es gibt schon Transaktionen. So ist es nicht. Aber der Markt hat sich schon grundlegend geändert. Und das ist ja auch lustig. Ich habe jetzt die Podcast-Folgen mir angehört von den letzten Wochen und bin auf eine interessante Aussage von dir gestoßen. Und die lautet, wir bewerten eher nur die Immobilie und nehmen keinen Bezug auf die Finanzierungssituation dahinter. Was aber aus meiner Sicht ein bisschen an der Wahrheit vorbei ist oder ein Umweg ist, weil trotzdem den Marktpreis, den ihr sagt, den ihr abbildet, der wird ja auch nur dadurch gebildet, dass Transaktionen zustande kommen, wo natürlich die Finanzierung eine entscheidende Rolle spielt. Und noch dazu seid ihr bei Bewertungen meistens einfach ein bisschen hinter der Marktpreisbildung nach. Also hier das Abkoppeln von der Finanzierungsseite trifft nicht ganz den wahren Kern. Und die Finanzierung hat sich natürlich massiv verändert. Wir haben vor ein paar Jahren einen Negativzins gehabt, dann haben wir einen Euribor von 4% gehabt, jetzt sind wir Gott sei Dank auf 2 herunten. Aber natürlich, wie soll die 4,5% Differenz, die ich zahlen muss für meinen Kredit, abbilden können im Preis? Ja, da hätten auch die Renditen dafür gehen müssen auf 9-10%. Und zu dem Preis verkauft nachher natürlich keiner. Und jetzt sind wir in einem Bereich, wo Verkäufe wieder stattfinden können. Nicht mehr zu den Preisen, wie wir sie hatten von vor 4 Jahren oder 3 Jahren, aber zu vernünftigeren Preisen, würde ich auch sagen. Es ist ja auch übertrieben gewesen, zu sagen, ich verkaufe jetzt da eine Fachmarktimmobilie um unter 5%. Aus meiner Sicht haben wir Erfahrungen über die Langlebigkeit oder die Lebensdauer einer Fachmarktimmobilie. Ich glaube, die ältesten Fachmarktimmobilien, die es in Österreich jetzt gibt, sind 25, vielleicht 30 Jahre alt.
Ja, jetzt haben wir 30 Jahre
alt. Genau. Aber sind die damals gebaut wurden, immer noch die jetzt die Standardqualität haben, wofür sie damals gebaut wurden? Oder haben sich Straßenfrequenzen verändert? Der Kohlmarkt ist immer noch der Kohlmarkt.
Ja.
Aber ob das Fachmarktzentrum, das jetzt vor 25 Jahren gebaut wurde, immer noch an der richtigen Umfahrungsstraße liegt, ist die andere Frage.
Ja, das Fachmarktzentrum ist schon so, mir fällt nicht einmal hin.
Ganz wenige, ja. Es ist eine eigentlich sehr junge Asset-Klasse, wenn man es so betrachtet. Und genauso die Frage, wie preist du dann eigentlich den Wertverlust dieser Immobilie ein?
Ja, also die Renditen haben sich ja durchaus bewegt. Das ist ja ein Grund, warum sich die Preise auch geändert haben. Aber es ist ein bisschen so wie bei den Nutzern oder den Mietern von Handelsimmobilien. Es sind halt jetzt andere Investorenkategorien, die halt auch verstärkt kaufen, ne? Stichwort Private, die dieses Marktumfeld nutzen, die oftmals gar kein Fremdkapital sich bedienen. Aber sehr wohl, und da hast du vollkommen recht, natürlich das ausnutzen, dass der große Gesamtmarkt sozusagen seine Themen hat mit Finanzierungen, die Renditen auch definitiv gestiegen sind. Das sehen wir auch in unseren Bewertungen und bei Vergleichstransaktionen. Aber, und das wäre eben auch gleichzeitig die Frage, ihr habt ja doch ein relativ, meines Wissens, ein sehr breites Angebot auch an Assets. Würdest du schon noch bestätigen, dass das eher die Privaten sind, die ihr auch anspricht oder die Interesse zeigen? Und die dann durchaus, wie man an den Transaktionen sieht, ja dafür sorgen, dass der Markt da durchaus funktioniert, wenn auch absolut anders als vor 3 oder 4.
Absolut, das sind die Privaten, die sich jetzt in die Gewerbeimmobilie, auch in eine Handelsimmobilie trauen. Vor ein paar Jahren hat es die noch zu wenig gegeben. Wir haben
Zinshäuser
gekauft, ja, aber wenn die Renditen bei den Zinshäusern einfach nicht mehr ausreichen, dann versuchen auch Private oder Family Offices, die sich durch Investment und Asset Manager unterstützen und vertreten lassen, versuchen den Schritt in Richtung Gewerbeimmobilie. Das erfordert deutlich mehr Know-how, ist auch eine höhere Risikoklasse, muss man ganz klar sagen, und geht für einen Privaten wohl auch nur als Portfolio-Beimischung. Der hat immer noch seinen Grundstock an Aktien, Anleihen, konservativen Immobilien, versucht dann die Rendite in Summe zu hebeln, indem er auch in die Gewerbeimmobilie geht. Und da nehmen wir immer mehr Aktivität von Privaten wahr. Innenstadtimmobilien in Einkaufsstraßen werden gekauft, weil es eine gute Gelegenheit ist, weil jetzt institutionelle Investoren ruhiger sind. Da kann auch mal ein Privater zum Zug kommen, dem es in den letzten Jahren zu teuer wird. Und bei den Gewerbeimmobilien, Fachmarktzentren und dergleichen, da nehmen wir mehr Mut wahr und auch mehr vielleicht auch Investment aufgrund eben der von dir genannten gesteigerten Rendite. Jetzt ist es wieder ein vernünftigeres Verhältnis und die Privaten kommen zu Deals, die sie vor 5 Jahren nicht machen hätten können.
Ja.
Ja.
Dann würde ich sagen, zum Abschluss hätte ich jetzt noch eine Frage, die mir jetzt ehrlicherweise runtergefallen ist.
Ja, bitte, das ist bei uns so. Das ist, weil wir kein Skript, bei Bunder Hans gibt's. Bei
mir. Ich sage es wieder. Was ist, ich lasse mir so die Skript tun. Was ist deine Zukunftsaussicht bzw. deine Zukunftsperspektive für Einzelhandelsimmobilien? Was macht man mit den sterbenden Innenstadtlagen? Wie können wir die beleben? Wie ist der.
Es geht aber noch richtig um hin zum Schuss. Gut,
bist du davon sterbend?
Und wie kaufen die in 10 Jahren ein? Was
ja, wie ist und das in einem Schlusssatz am besten, gell? Ja.
In einem.
Also die. Wir werden auch in 10 Jahren noch in Geschäften einkaufen gehen. Definitiv. Wir werden vielleicht weniger Geschäfte haben, als es jetzt gibt. Wir sehen die Konsolidierung sowohl im Lebensmittelhandel als auch in den versorgenden Branchen. Die Konsolidierung ist in dem Sinn nicht unbedingt etwas Falsches, denn es kostet natürlich auch Geld, dieses Filial jetzt aufrechtzuerhalten. Wir sehen einen großen Trend von Markenartikelherstellern, von Luxusartikelherstellern zu Flagship-Stores. Die werden wir auch in den nächsten Jahren noch verstärkt haben. Mehr Inszenierung, mehr eine Änderung des Geschäftes vom Point of Sale, vom POS zum Point of Excitement, POE. Ja, dort passieren Erlebnisse, dort passiert Emotion. Das werden wir auch verstärkt wahrnehmen. Und dann wird es weiter eine Konsolidierung der Handelslandschaft geben. Es gibt wahnsinnig viele gute, nachhaltige Handelskonzepte. Es gibt auch welche, wo das Produkt am Markt in den nächsten paar Jahren nicht mehr nachgefragt werden wird und wo sich auch die Marktbedingungen leider Gottes zu stark ändern. Und ein Punkt, der den Händler in den letzten Jahren stark getroffen hat, war das Thema Inflation und Indexierung der Mietverträge. Sind wir wieder bei einem wesentlichen Pain Point. Der Händler hatte nicht nur die steigenden Energiepreise zu verdauen, hatte die steigenden Personalkosten zu vertrauen, hatte die steigenden Kosten in der Lieferkette zu verdauen, sondern auch noch zur Strafe drauf die Indexierung der Mieten
und Betriebskosten.
Und Betriebskosten natürlich und kann diese Mehrkosten aber nicht auf seine Konsumenten umlegen. Jetzt habe ich dann vielleicht Branchen, wo es leichter geht, vor allem alles, was direkt vom Konto abgebucht wird, also Energie oder Miete von Wohnen, das kann ich leicht indexieren und vom Konto abheben. Aber wenn ich dann in einer Branche bin wie Schuhhandel, Bekleidungshandel, natürlich sparen die Leute dann Geld, reduzieren ihr Einkommen, das sie dorthin geben. Und wenn das jetzt so wie bei uns in Österreich über 3-4 Jahre geht, verändert sich auch das Konsumverhalten. Ja, dann wird einfach weniger ausgegeben, weil die Leute es gewohnt sind, dass sie vielleicht dann einkaufen gehen, ins Geschäft oder online bestellen. Und da sehe ich eine große nach wie vor Gefahr auf den Handel zukommen, der mit dieser Indexierung und auch mit diesem, aus meiner Sicht muss ich ganz klar sagen, unvollkommenen Markt zu tun hat. Denn der Einzelhändler, der jetzt Bekleidung verkauft, der kann diese Preissteigerungen nicht weitergeben.
Ja, und der Konsument im gleichen Zug spart und kauft.
Ja, genau.
Also das
ist die Indexierung, die ich auf Mietvertrag habe von meiner Wohnung. Ja. Diese noch einigermaßen abgesichert, weil ich habe natürlich den Staat dafür sorgt, dass es Mindesteinkommen gibt, dass die Kollektivverträge steigern. Das heißt, ich habe zwar mehr Kosten, aber auf der anderen Seite habe ich auch mehr Einnahmen. bei einem Händler ist das nicht so, dass der garantiert auch mehr Einnahmen hat. Bei dem ist eher so, dass die Produkte, die substituiert werden können, die vielleicht aufgeschoben werden im Ankauf, führen zu einer Umsatzdelle. Die Kosten sind aber trotzdem hoch. Hier habe ich schon versucht, in vielen, vielen Einzelgesprächen den Eigentümern auch zu sagen, bitte die Indexierung. Ich verstehe, dass ihr hier eine Wertanpassung eurer Immobilie haben wollt, aber wenn ihr hier so drauf beharrt, dass alles im 100% indexiert werden muss, dann sägt ihr den Ast ab, auf den ihr sitzt. Und die Händler, die wir dadurch verlieren in den nächsten Jahren, die kommen nicht wieder nach. Und wenn wir dann den Vertrag nachverhandeln, ja, dann fallen wir auf ein Niveau zurück, das auch noch niedriger ist als
das heißt, vor der Indexierung. Auch aus den Investitionskosten, die dich einmalig treffen. Ja.
Also das ist ein wahnsinniger Painpoint, der aus meiner Sicht auch, ja, und wenn ihr schon kritische Worte hören wollt, verursacht wurde von einer, aus meiner Sicht, zu laschen Herangehensweise und einem fehlenden Markteingriff, die Regierenden, denn dass das durchschlägt auf alle Kosten, auf alle Personalkosten im Zweit-, Drittrundeneffekt und unsere Händler umbringt, das war absehbar. Und jetzt im Nachhinein über Mietpreisdeckel zu reden oder über Lebensmittelpreise zu reden, da ist das, kommt um 3 Jahre zu spät. Wäre gescheiter gewesen, wir hätten die Energiepreise vor 3 Jahren gedeckelt, hätten den Gewinnentfall der Energieunternehmen subventioniert und hätten dadurch die Inflation abgefedert. Hätte auch die Produktionskosten in Österreich niedrig gehalten. So haben wir durch vielleicht fehlendes volkswirtschaftliches Wissen in den Entscheidungsgremien einiges zu verdauen.
Ja, dieser Pain zieht sich durch. Haben auch schon einen Zusammenhang mit den Lohnkostensteigerungen in der Baubranche besprochen, ja. In der Folge 4.
Absolut, ja. Absolut. Du hast das, ich muss jetzt nochmal ganz kurz, ich weiß, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber ich muss jetzt nochmal ganz kurz eben auf die Lebensmittelpreise, du hast es ja jetzt gerade angesprochen, die Lebensmittelpreisdeckung.
Ich glaube, das interessiert auch jeden, also ja. Das ist schon.
Also das ist ja auch was, wo ich verstehe das nicht. Also erstens verstehe ich es nicht, warum wir in Österreich glauben, wir brauchen eine Lebensmittelpreisdeckung. Haben wir keinen Markt mehr, der funktioniert, weil wir das glauben, dass wir das brauchen? Oder warum sind bei uns die Preise so hoch, weil der Markt so konsolidiert ist, weil es nur mal diese 3, 4, 5 Anbieter gibt und der österreichische Markt aber so klein ist im Vergleich zu Deutschland? Weil ich höre jetzt auch in letzter Zeit immer wieder gehört von Freundinnen.
Dasselbe Produkt ist billiger.
Genau. Ja. Wir gehen in Deutschland zum DM und kaufen in Deutschland beim DM ein und nehmen die Sachen mit um, weil sie ja...
Das ist wie die Tankflüchtlinge.
Ja, voll. Also 50% billiger sind in Deutschland die gleichen Produkte. Abgesehen von der Mehrwertsteuer, die in Deutschland niedriger ist wie in Österreich. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Naja, es liegt, also wenn du die Lebensmittelkonzerne fragst, dann liegt es daran, dass wir in Österreich in einem Alpenland natürlich viel höhere Logistikkosten haben und weniger große Einzugsgebiete, die Versorgung ist schwieriger herzustellen und daher liegen die Kosten höher. Ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Denn natürlich liegt da ein großer Teil des Themas schon im Einkaufspreis von den Händlern. Und da kann man auch keinem Lebensmittelhändler in Österreich einen Vorwurf machen, wenn der große Konzern Mondelez oder wie auch immer heißt, in Österreich andere Preise verlangt wie in Deutschland und der österreichische Händler das aber akzeptieren muss, weil sonst kann er das Produkt nicht anbieten, ist er ja genauso erpressbar wie wir als Konsumenten, die diesen Preis dann schlucken müssen. Also das ist ein ganz klares Zeichen eines unvollkommenen Marktes.
Aber Rewe verhandelt ja in Deutschland, also Rewe verhandelt ja in Deutschland genauso mit Mondelez, wie Rewe in Österreich mit Mondelez verhandelt. Warum schaffen es die dann beispielsweise nicht, da einen ähnlichen Preis über beide Staaten zu, ja, was die verhandeln?
Jetzt könnte man meinen, dass man das ganz easy mit Mondelez verhandeln kann und sagt, wir wollen jetzt diesen einen Preis für alle unsere Märkte haben, aber das spielt halt auch nicht.
Ja,
ich sag, das sind lauter Großkonzerne, die auch eine Marktmacht haben. Und natürlich in Österreich hat sich die Lebensmittellandschaft zugedampft auf 4 Hersteller oder 4 Unternehmen. Und bei den Markenartikelherstellern sind es maximal 4. die auch eine Marktmacht haben. Was machen die österreichischen Händler? Oder ein Lebensmittelhändler versucht eh die Marktmacht dadurch zu brechen, dass er Eigenprodukte auf den Markt bringt, um dadurch auch die Markenartikelhersteller unter Druck setzen kann, was die Einkaufspreise betrifft.
Man kann den
Lebensmittelhändlern nicht unterstellen, dass sie auf Kosten anderer Unsummen verdienen, denn die Margen im Lebensmittelhandel sind wahnsinnig dünn. Und gerade in den letzten Jahren mit den steigenden Energiepreisen, mit den steigenden Mietpreisen, war das für die Lebensmittelhändler eine ganz schwierige Phase. Ich habe mit einem Bäcker geredet, der hat gesagt, ein Großteil meines Produktpreises ist von der Energie abhängig. Wenn ich ehrlich bin, kann ich dir morgen nicht sagen, wie viel ich die Semmel eigentlich verkaufen müsste, weil ich nicht weiß, wie viel Energie das ich zahle.
Ja, an unserer Einladungspolitik liegt es ja nicht. Wir werden die entsprechenden Damen und Herren einladen und aus der Lebensmittelindustrie oder Branche und schauen, dass wir das Thema auch.
Okay, das heißt, wir brauchen mehr Kamelle, oder?
Wer auch immer kommen möchte, also an uns liegt es nicht. Ich habe es schon notiert. Ja, Michael, vielen Dank. Wir werden dann, sofern es uns alle noch gibt, das in ein paar Jahren wiederholen und dann schauen, was von deinen Aussagen eingetreten ist. Aber es war mal sehr beruhigend zu hören, dass wir nicht sozusagen irgendwo wieder auf einen, dass es Handel weitergeben
wird. Ja, es liegt an jedem von uns selber dafür zu sorgen, dass wir auch in den Geschäften einkaufen. Ja, natürlich ist es angenehm. Ich sitze zu Hause auf der Couch, bestelle das Produkt, mir die nächsten Schuhe.
Ja, genau.
Aber natürlich müssen wir dann auch die Verantwortung übernehmen oder die Konsequenzen tragen. Wenn es dann weniger Geschäfte gibt, wenn man in die Innenstadt kommt und ich habe Leerstand, da kann ich nicht sagen, na scheiß Leerstand, ja. Dann muss ich sagen, ich bin ein Teil des Problems.
Die geht Gastronomie, ne?
Ja. Na, es ist ja ehrlich und ich glaube, da kann jeder einen Beitrag leisten. Ich glaube, das war ein super Schlusswort. Ja. Ich glaube, so können wir auch echt aktiv was beitragen. Ja, Michael, vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerne. Danke für die Einladung. Ein war sehr lustiges Gespräch. Hat mich gut vorbereitet auf Frühstück bei mir und Wallig war. Ja, das ist auch die nächste Einladung.
Super. Danke, Michael.